ARD.
Hallo und herzlich willkommen. Haben Sie schon Ihr Auto geschmückt mit einer Nationalflagge Ihrer Wahl, vielleicht auch Fähnchen am Balkon? Möglicherweise erinnern Sie sich auch noch an das sogenannte Sommermärchen 2006. Da war das in vielen Fällen Usus. Und heute ist dieses Land in EM-Fanstimmung, so wie es nun einige Medien schreiben, nach dem Eröffnungsspiel. Kann man überhaupt so sorglos feiern angesichts der vielen Krisen? Welche positive Wirkung könnte so ein Sportfest auf die Gesellschaft haben, wenn wir denn in Stimmung kommen? Was erzählt das Fan-Sein über das Mensch-Sein? Das sind die Fragen dieser Tage. Über einige können wir heute sprechen. Mit Ilija Trojanow, Romancier, Reporter, politischer Kolumnist. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Fans, von den Höhen und Tiefen sportlicher Leidenschaft. Hallo, Herr Trojanow.
Schönen guten Morgen.
Ilija Trojanow und sein Co-Autor nehmen uns in dem Buch mit in die Welt der Fans und des Sports. Es geht nicht nur um Fußball, sondern auch um Sportarten wie Darts, Tennis, die Tour de France und immer wieder um die Fragen, was macht das Fansein, die sportliche Leidenschaft aus? Wie kann uns das gemeinsame Mitfiebern möglicherweise zusammenschweißen, für ein Wir-Gefühl sorgen? Und wie problematisch ist das, wenn das ein ausgrenzendes Wir wird? Darüber wollen wir sprechen in den kommenden 55 Minuten. Herr Trojanow, wie haben Sie denn die ersten Spiele erlebt? Haben Sie die verfolgt?
Nein, überhaupt nicht.
Das heißt, Sie verfolgen diese Europameisterschaft gar nicht mit am Fernsehen?
Nein, ich versuche schon seit einiger Zeit, die Großereignisse zu boykottieren. Bislang ist es mir nie wirklich gelungen. Also es begann in Russland. Ich fand das damals einfach unanständig, in der Putin-Diktatur irgendwie Tore zu feiern. Ich bin aber eingeknickt, ich glaube beim Viertelfinale. In Katar fand ich das genauso unanständig, da bin ich, glaube ich, im Halbfinale eingeknickt. Mhm. Nein, der Grund ist, dass ich natürlich als jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, wahrscheinlich zu viel weiß über die mafiösen Strukturen bei der FIFA, der UEFA, beim IOC. Da kann man dann nicht mehr so ganz entspannt sich an dem Sport erfreuen.
Das heißt aber, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass Sie vielleicht dann doch zum Viertelfinale oder Halbfinale dann doch auch, wie Sie sagen, nochmal einknicken und dann doch dabei sind.
Es ist ein täglicher Kampf. Ich bin gespannt, wie es ausgeht.
Sie arbeiten in dem Buch ja mit dem Begriff Fan. Würden Sie sich denn als Fan einer Sportart auch bezeichnen und sehen?
Absolut. Was meinen Sie, wie ich den gestrigen Abend verbracht habe? Weil ich meine Lieblings-Baseball-Mannschaft aufgrund der Zeitverschiebung selten live sehen kann und es gestern ein Nachmittagsspiel gab, lag ich im Bett und habe mir angeschaut, wie die St. Louis Cardinals leider verloren haben. Und typisch für einen Fan habe ich mich unglaublich aufgeregt über eine dumme Entscheidung unseres Trainers, den Werfer, den Pitcher herauszunehmen. Das heißt, ich falle genau in diese typische Hybris des besserwissenden und besserwisserischen Fans.
Das Mitfreuen, möglicherweise auch das sich ärgern über solche Entscheidungen, das Mitleiden, ist das ein wichtiges Element der Fan, ich sag mal Katharsis?
Ja, also wir müssen ja eigentlich feststellen, dass das Spannende an dem Phänomen Fan ist der Unterschied zwischen Fremd- und Selbstbetrachtung. Die Fans glauben, sie sind Liebende und ich glaube zu Recht. Sie haben einfach eine ganz, ganz starke Anteilnahme, eine Identifikation mit ihren Heroen oder mit ihrem Verein. Und die anderen, die sowas überhaupt nicht kennen, die blicken auf Fans und denken sich, das sind Fanatiker, das sind Irre, das sind völlig davongetragene. Und aus diesem Widerspruch entsteht, glaube ich, auch ein bisschen die Spannung des Phänomens.
Fanatic, fanatisch steckt da drin, da schwingt Besessenheit mit, sagen Sie ja auch, möglicherweise auch Rücksichtslosigkeit, Verbohrtheit, wenn man es negativ sehen will. Ist das also auch schon angelegt im Fantum, das den anderen ausgrenzen?
Also es gibt verschiedene Fans. Es hängt sehr stark davon ab, ob es eine Tradition gibt der Gegnerschaft. In unserem Buch beschreiben wir ja eines dieser ganz berühmten Fußballderbys, nämlich in diesem Fall Dortmund gegen Schalke. Gelbe Wand. Das Wort sagt schon, also Wand ist ja sehr ausgrenzend, wie wir wissen. Es gibt jene drin und jene draußen. Da hat sich aufgrund einer bestimmten antagonistischen Struktur halt über Jahre und Jahrzehnte eine Gegnerschaft etabliert, auch berühmte andere Derbys, ob es jetzt in Argentinien oder in Manchester sind. Bei anderen Sportarten, nehmen wir das Beispiel Darts, ist das viel mehr verspielt. Das ist karnevalesk. Man kostümiert sich, man tänzelt, man entwickelt eigene Gesänge. Man erfreut sich, glaube ich, an einem Fest, an einem Zelebrieren des geliebten Sports, ohne dass es gegen jemanden geht. Es gibt beides.
Man erfreut sich am Zelebrieren. Das hat ja auch möglicherweise so etwas von einem Theaterstück, also von einer Tragödie oder von einer Komödie. Das Publikum ist ja je nach Sportart ein ganz bedeutender Teil der Inszenierung, wenn ich Sie richtig verstehe.
Völlig richtig. Das war die große Erkenntnis, gerade wenn man sich bei weniger bekannten Sportarten tummelt. Die Selbstinszenierung der Fans ist ein wunderbares Phänomen und viel, viel wichtiger, als man gemeinhin denkt. Wir haben alles Mögliche erlebt an, genau wie Sie sagen, theatralischer. Also eigentlich ist es wie so eine Laienschauspielertruppe, die irgendein Stück einstudiert, aufführt und vor allem immer wieder gewitzt. Also manchmal zum Beispiel die in den Stadien, die Ultras, kommen immer wieder ja auch mit Bannern, die politische oder andere Kommentare von sich geben. Und manchmal ist das sehr gewitzt, also Richtung Kabarett. Es gibt aber alle möglichen Formen der Beteiligung, der Selbstbeteiligung. Und das Spannende daran ist, dass es überwiegend selbst organisiert ist.
Man weiß ja auch tatsächlich manchmal nicht, um im Bild zu bleiben, wer der Regisseur ist bei dieser Inszenierung. Man denke ja auch an dieses Phänomen La Ola, die Welle, die muss ja irgendwo ihren Anfang auch nehmen. Und die Menschen können sich ja schlecht miteinander absprechen.
Genau. Also eigentlich, um das in einem Satz zu sagen, es ist wie ein großes Orchester ohne Dirigent.
Ist es denn kein Zufall, dass Zuschauer bestimmter Sportarten eher zu sehr starker emotionaler Beteiligung neigen als andere? Also Fußball ist ja was ganz anderes als, sagen wir zum Beispiel, Formel 1.
Naja, der Ritus ist natürlich ein bisschen vorgegeben durch die Tradition. Nehmen wir ein Beispiel Wimbledon. In Wimbledon ist eine inzwischen jahrhundertealte Tradition, die vorgibt, ich übertreibe ein wenig, wie man zu klatschen hat, wie man sich zu benehmen hat, da kommt man hinein und weiß, da gibt es Vorgaben, da gibt es quasi ein ganzes Etikettenbuch. Also da gibt es einen Wimbledon-Knigge. Mhm. Bei anderen Sportarten ist das überhaupt nicht der Fall. Also man kommt hinein, Alpe d'Huez, also eine dieser ganz berühmten Tour de France, genau. Da ist es so, dass unzählige Leute da stehen, die ganz, ganz unterschiedlich sich verhalten, weil es diese Vorgaben dort überhaupt nicht gibt. Also es gibt das ganze Panorama zwischen eingezwängt sein in einem Korsett des Überlieferten und die wilde, selbstbestimmte Feier.
0681 65 100 ist unsere WhatsApp-Nummer. Wir hören eine erste Frage.
Wie ist das rübelhafte Verhalten vieler Fußballfans zu erklären? Bei jedem Bundesligaspiel hat die Polizei einen Großeinsatz.
Thema Gewalt, Herr Trojan.
Ja, ich muss leider die nette Hörerin ein wenig korrigieren. Es ist nicht mehr Gewalt als in anderen Bereichen der Gesellschaft. Es erscheint nur so, weil natürlich, das kann man gut nachvollziehen, solche gewalttätigen Ereignisse dann medial sehr präsent sind. Aber wenn man sich überlegt, dass es unzählige Spiele gibt, dann fast an jedem Tag der Woche auf der ganzen Welt, dann sind schon die allermeisten Ereignisse friedlich. Der Grund, um die Frage genau zu beantworten, der Grund ist natürlich, dass bei solchen Ereignissen auch Leute hineinkommen, die diese Ereignisse instrumentalisieren. Von oben werden sie instrumentalisiert im Sinne der Herrschaft, also Stichwort Nationalismus, Stichwort gerade autoritäre Systeme benutzen den Sport sehr oft im Sinne ihrer Propaganda. Von unten aber gibt es, was die Zuhörerin röpelhaft nennt, also gibt es Menschen, die eigentlich nicht wegen des Sports oder wegen ihrer Mannschaft hingehen, sondern tatsächlich, weil sie ein Bedürfnis haben, über die Stränge zu schlagen. Das heißt, sie benutzen diesen Ort, um eigentlich aus einem zivilisierten Alltag herauszubrechen und einfach mal wahrscheinlich wie ein Fan sagen würde, die Sau rauszulassen.
Man kennt ja das Phänomen des sogenannten Hooliganismus, dass tatsächlich diese Gruppen sich dann verabreden. Teilweise liest man das in einem echten Leben dann Banker oder Versicherungsangestellte und dann haben sie diese andere Seite, verabreden sich, treffen sich auf einer Wiese, ja, und kloppen sich miteinander und teilweise wird das auch in die Stadien getragen.
Genau, wir haben ja ein Zitat eines sehr netten italienischen Fans, eines Tifosi, der sagt, während der Woche bin ich ein ganz liebender, netter, charmanter Mitmensch und am Wochenende bin ich ein Ungeheuer. Was ich interessant finde, ist, dass er das wahrnimmt. Das heißt, er analysiert es, er ist sich dessen bewusst, aber offensichtlich ist da ein Bedürfnis. Dieses Bedürfnis wiederum ist nicht ganz erstaunlich in fast allen Gesellschaften, auch in den sogenannten Stammes- oder Primitivgesellschaften, gab es Bereiche, in denen man das, was in einem schlummert, an Bösartigkeit, an Gewalt ausleben durfte. Quasi ein Exorzismus des Negativen im Menschen, was kanalisiert wurde, damit es nicht im Alltag in Erscheinung tritt, ist es an einem bestimmten Ort gebannt.
Das wäre dann wieder der Begriff Katharsis, also die Reinigung von den Leiden. Die Frage ist, ob das möglicherweise was Therapeutisches hat oder ob es nicht gerade diese Aggressionen und diese negativen Gefühle noch weiter anstachelt bei den Menschen und in der Gesellschaft.
Also meine Behauptung wäre, wenn diese Leute sich nicht prügeln würden im Stadion, dann würden sie irgendwo anders sich prügeln. Und wahrscheinlich ist eine gewisse lokalisierte Katharsis wahrscheinlich sogar die bessere Variante.
Wir hören eine nächste Frage.
Sind Sportfans selbst sportlich aktiv?
Eine super Frage. Ich habe ja vorhin das Beispiel Alpe d'Huez genannt. Da war unsere Erfahrung, dass fast die Hälfte der dort stehenden Leute diese Bergetappe selber abgefahren sind.
Tatsächlich.
Das heißt, tatsächlich. Die kommen, die nehmen sich Urlaub. Einfach ein schönes Beispiel für diese Leidenschaft. Sie nehmen sich Urlaub. Sie dürfen natürlich das nur einige Tage davor. Manche sind da mit irgendwelchen Campingbussen, mit Zelten, ganz unterschiedlich. Sie fahren die Etappe. Sie haben das Gefühl einer Beglückung, weil sie haben diese Meisterprüfung geschafft. Und dann stehen sie am Straßenrand und schauen sich an, wie ihre Helden das natürlich in einem ganz anderen Tempo hinauffahren. Aber da ist tatsächlich eine geradezu körperliche Parallele zwischen dem Erleben der Fans und dem der Profisportler.
Da sind wir wieder bei der starken emotionalen Beteiligung. Sie schreiben im Buch ja auch zum Beispiel über den Fußball und die starke emotionale Beteiligung. Ich kann meine Bolzplatzerfahrung vielleicht aus meiner Kindheit, die Erinnerung, als ich mit meinem Freund im Garten gekickt habe, die kann ich verbinden mit diesen EM-Ereignissen, die wir jetzt erleben auf dem Rasen und kann deswegen möglicherweise besonders emotional dabei sein. Und da hätten wir bei dem Radsport das Gleiche. Also der Laie fährt auch mit und kann sozusagen sich dann noch so näher mit seinen Stars verbinden. Also das erklärt ja auch die besonders emotionale Beteiligung im Unterschied zu anderen Sportarten, wo man doch sehr, sehr weit weg ist und sich nicht so richtig identifizieren kann.
Ja, die Identifikation hängt von sehr vielen Sachen ab. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch so etwas wie eine Massenhysterie. Also ich bin zum Studieren 84 nach München gekommen und ich war so fast Leistungssportler Tennis, also habe das sehr intensiv trainiert. Und in dem Sommer hat Boris Becker Wimbledon gewonnen, überraschend, als 17-jähriger Unbekannter. Und dann habe ich das damals erlebt. Auf einmal waren alle um mich herum Tennisfans und genauer gesagt Boris Becker-Fans. Das heißt, das gibt es auch. Es gibt so Wellen der Begeisterung, die dann mehr Menschen mit sich tragen als tatsächlich an dieser Sportart Interessierte.
Auf jeden Fall ist aber der Erfolg der Mannschaft oder der Erfolg des Sportlers beim Fan oft gleichgesetzt dann mit dem persönlichen Erfolg. Man unterscheidet dann in dem Moment nicht, wenn man dann so dabei ist.
Ja, das ist ja völlig undenkbar, weil es ist ja meine Mannschaft, sie hat gewonnen, also bin ich gut gelaunt. Ich beginne wirklich fast jeden Tag, indem ich mir die Zusammenfassung des Spiels der St. Louis Cardinals anschaue. Das muss ich kurz erklären, ich habe dort an der Uni unterrichtet. Man hat mich ins Baseballstadion mitgenommen und ich habe mich sofort verliebt, was viele Menschen merkwürdig finden. Aber ich finde Baseball deswegen so toll, weil es so vielschichtig ist wie ein Roman. Es besteht aus unglaublich vielen verschiedenen Schauplätzen, Nebenschauplätzen und sehr viele sind quasi Randfiguren, Nebenfiguren. Und das fand ich total spannend. So, aber um Ihre Frage zu beantworten, ich gucke mir das in der Früh, bevor ich beginne zu arbeiten, an. Und wenn meine Mannschaft gewonnen hat, dann bin ich wirklich besser gelaunt, erheblich besser gelaunt. Es geht aber gar nicht anders. Also wie soll man sozusagen aus der Anteilnahme heraus nicht auch ein wenig Beglückung schöpfen?
Beglückung schöpfen. Einige Hörer schreiben uns die Frage nach der Religiosität. Schwingt beim Fansein auch was Religiöses mit? Man glaubt ja an die gute Sache, hat sich ihr ganz verschrieben. Und im Buch ist ja auch der Satz, der Sport der Moderne strebt nach Sakralisierung.
Ja, also man könnte wahrscheinlich dieses ganze Thema behandeln unter dem Stichwort, es ist eine Ersatzreligion. Angefangen mit den sichtbaren Zeichen, also der Oberfläche. Es gibt den Einmarsch der Athleten. Das ist quasi eine Mischung aus hoher Messe und Militarismus. Es gibt alle möglichen Riten und Rituale. Es gibt natürlich eine ethische Theologie. Es gibt eine Übereinkunft, was darf man, was darf man nicht. Nehmen Fans übrigens sehr, sehr ernst. Also wenn jemand dann als Verräter an dieser Ethik wahrgenommen wird, dann gibt es auch so etwas wie einen Ausschluss aus der Kirche, also ein Bann, ein Kirchenbann, den auch Fans aussprechen dürfen. Und es gibt natürlich ein Moment, ein Element des Lebenssinns. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir sagen ja oft leichtfertig, die schönste Nebensache der Welt. Unsere Erfahrung bei der Recherche war, dass es für viele Menschen eine der schönen Hauptsachen ist, weil der Alltag, wenn man ehrlich sind, ist für viele ja Routine, Fremdbestimmung. Sie trotten dahin, machen das Notwendige und am Wochenende oder am Abend ist dann der Bereich, an dem sie zu sich selber finden. Das heißt, da ist tatsächlich auch eine Art Übereinstimmung zwischen Überzeugung, Ritus und Gefühlen. Und das ist auch, würde ich sagen, ein quasi religiöses Element.
Auch ein Moment der Selbstwirksamkeit, würde man vielleicht auch neudeutsch sagen, oder würde der Psychologe sagen. Also ich merke, ich kann was erreichen, ich kann selber was verändern.
Das erklärt, glaube ich, das, was wir vorhin besprochen haben, diese theatralische Selbstinszenierung. Je mehr man sich selber mit seinen Mitwirkenden einbringt in eine Inszenierung, desto mehr hat man natürlich ein Gefühl der Wirksamkeit. Das führt ja dazu, dass die Trainer wiederum oder die Manager es ja widerspiegeln. Wie oft sagen sie, auch die Sportler und Sportlerinnen, die Fans haben uns heute unterstützt. Also dieses berühmte Beispiel Eintracht Frankfurt in Barcelona. Da haben dann alle gesagt, eigentlich haben die Fans das Spiel gewonnen. Das wird natürlich auch bewusst gesagt, weil man dieses Mitwirken unbedingt beibehalten will. Denn ohne Fans wäre die ganze Sache ja eigentlich verloren.
Ein Hörer schreibt uns zum Thema Religion und er zitiert Christoph Quarich, evangelischer Theologe, der sagt, Spiritualität ist zunächst einmal nichts anderes als eine Erfahrungsform intensiver, echter, gesteigerter Lebendigkeit. Hat der Fußball für die Kirchen vielleicht sogar Momente, von denen etwas auf die Religionen überspringen könnte, weil Begeisterung und Emotion mitreißend inszeniert werden, inklusive Heldenverehrung, ist die Frage dieses Hörers.
Ja, also konkret fällt mir ein, die Kirche von und zu Maradona in Argentinien. Da ist man dann konsequent diese Entwicklung bis zum Ende gegangen, hat gesagt, Maradona muss offensichtlich ein moderner Heiliger sein. Da wir andere Heilige verehren, wieso nicht Maradona? Also insofern ist es, glaube ich, ein schleichender Übergang. Man kann die Art und Weise, wie diese Heldenverehrung erfolgt, kann man natürlich wunderbar übertragen auf beide Bereiche. Ich glaube, es gibt einen entscheidenden Unterschied. Während die katholische Kirche, um jetzt eine zu nehmen, stark hierarchisiert ist, Und auch zum Beispiel die Frage, wer zu einer Heiligen oder einem Heiligen wird, von oben nach unten entschieden wird, ist es bei den Fans umgekehrt. Das ist eigentlich in vielen Bereichen ein basisdemokratisches Phänomen. Und es gibt ja bestimmte Sportlerinnen und Sportler, die so gar nicht geschaffen sind als große Vorbilder. Also weil sie irgendwie eher klapprig sind, eher ein bisschen schräg, ein bisschen eigenwillig. Und die Liebe der Fans macht sie dann quasi zu überraschenden Heiligen.
Inge Käufer hat uns geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Sie schreibt, wenn derzeit von Fans geredet wird, denkt man oft an Fans im Fußball. Das Fansein bildet dann offensichtlich ein Gemeinschaftserlebnis. Ist es nicht aber auch etwas, das ein Einzelner zunächst mal für sich ausmacht, um es dann anderen mitzuteilen, die man dann ansteckt? Ich denke zum Beispiel an Literatur. Da liest einer ein Buch, das ihm gefällt, er wird Fan, redet über das Buch zu anderen und so weiter. Der Beitrag von Inge Käufer. Herr Trojanow. Mhm.
Also erstens muss man sagen, wenn man sich anschaut, wie wird jemand zum Fan, dann ist es natürlich sehr häufig durch einen anderen Menschen. Da gibt es den Typus der Erbschaft, also gelbe Wand, Dortmund, ganz viele Leute, die das quasi geerbt haben.
Vom Papa geerbt, ja.
Genau. Mhm. Das ist sozusagen dann Ansteckung in der Familie. Aber es gibt auch bei ganz vielen Menschen tatsächlich, wie bei einer Literaturempfehlung, wie ich es ja auch oft mache, wenn ich ein Buch lese, was mein Leben wirklich verändert hat, sage ich das auch jedem. Also es gibt einen missionarischen Eifer, um im religiösen Bild zu bleiben, des Liebenden. Und man will dann alle damit anstecken. Und so ist es mir und vielen anderen Leuten ergangen, irgendjemand nimmt einen mit und sagt, komm doch mal mit, das ist ganz toll. Und dann fängt man Feuer.
0681 65 100 ist unsere Nummer. WhatsApp, Sprachnachricht können Sie schicken und auch eine Textnachricht. Wir hören eine nächste Frage.
Guten Morgen. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass die Bundesliga-Clubs, die so viele Millionen auch mit den Fans umsetzen, die Polizeieinsätze selbst bezahlen müssten?
Herr Trojanow.
Das ist eine sehr zentrale Frage, weil man sie gleich eigentlich erweitern müsste. Wie wird in unserer Gesellschaft etwas privatisiert, also bestimmte Gewinne privatisiert und bestimmte Ausgaben dann der Gemeinschaft aufgedrückt? Das ist immer, glaube ich, ein Problem, dass man bei den Gewinnen sagt, oh, da hat der Verein super gewirtschaftet. Bei den Ausgaben, wie zum Beispiel Polizeieinsätze, aber das ist ja nicht alles. Infrastruktur, Stadien und so weiter und so fort. Es wird ja oft von uns allen als Steuerzahlerin übernommen. Und da würde ich tatsächlich der Hörerin völlig recht geben. Ich finde, wir brauchen da eine Balance. Also wenn die Gewinne quasi privatisiert werden, dann müssen auch die Ausgaben privat übernommen werden, in dem Fall von einem extrem florierenden Verein. Es gibt natürlich auch das Gegenbeispiel. Es gibt natürlich auch Vereine, die heruntergewirtschaftet sind. Die werden ja dann auch eher von der örtlichen Politik unterstützt, weil man meint, das ist etwas, was der Stadt oder der Region gut tut. Auch über Deutschland hinaus. Es ist ja sehr oft so, dass es eine Vermischung, eine Vermengung gibt von Ökonomie oder brutal gesagt Oligarchie, hoher Politik und Kapital. Und die ist meistens sehr ungut. Interessant ist natürlich, dass die Fußballfans da sehr wach sind. Und wir hatten in der letzten Saison in der Bundesliga ein wunderbares Beispiel. Da hat man in Fanprotesten, die es in fast allen Stadien gab, tatsächlich ganz klar demokratisch zum Ausdruck gebracht, wir wollen nicht den völligen kommerziellen Ausverkauf, wir wollen nicht, dass unsere Clubs irgendwelchen arabischen Scheichs oder irgendwelchen Hedgefonds oder irgendwelchen Oligarchen gehören, sondern wir wollen, dass es da eine Form des Gemeinwohls gibt, eine Beteiligung, dass wir Fans auch Mitspracherecht haben. Und sie haben sich ja durchgesetzt, die Fans.
Da sieht man auch, dass das Fantum, die Fankultur auch etwas mit Macht heute zu tun hat. Also was Sie da zitieren in der aktuellen Bundesliga-Saison oder in der, die zu Ende gegangen ist, ging es ja um Protest gegen den Einstieg von Investoren. Da haben die Fans kurzerhand für Spielabbrüche gesorgt, haben sie Tennisbälle geworfen, ferngesteuerte Autos auf den Platz gelenkt, also kreativer Protest. Und das sind ja gleichzeitig auch richtige Machtdemonstrationen.
Ja, oder Protestdemonstrationen. Ja, die Frage ist ja immer, wo beginnt die Macht? Also in diesem Kampf zwischen Ohnmacht und Macht, das ist, ich würde sagen, das ist ein sehr effektiver Protest, mit dem zum Ausdruck gebracht wird, wir lassen uns nicht alles gefallen. Und wir leben ja in Zeiten, in denen alles Mögliche ausverkauft wird und überhaupt die Idee des Gemeinwohls ja in diesem neoliberalen Kapitalismus unter die Räder gerät. Und da finde ich schon interessant, dass die angeblich ungebildeten oder rabiaten Sportfans da politisch sehr wach waren.
Unser Hörer Martin Rees hat uns geschrieben, Zitat, WM oder auch EM-Turniere sind auch ein Beispiel für ekstatischen Nationalismus, besondere Ereignisse, welche die Nation öffentlich darstellen, ehren oder feiern und die mit Gefühlen und Idealen aufladen, Zitat Ende. Und jetzt seine Frage ist, in Zeiten des erstarkenden Nationalismus in Europa und der Welt, der Sport nur ein Ventil oder auch ein Katalysator für ein neu konstituiertes Wir-Gefühl, das andere auch ausschließt? Frage von Martin Rees.
Große Frage. Vielleicht sollten wir erstmal historisch ein bisschen zurückgehen. War von Anfang an so. Also Mussolini hat das wahrscheinlich als erster erkannt, hat dann es tatsächlich zu einer Staatspolitik gemacht. Also die Durchherrschung des Sports, um das nationale faschistische Projekt zu etablieren, zu erweitern und natürlich auch im Sinne des klassischen Brot und Spiele als eine Belustigung, als eine quasi nationalistisch gerechtfertigte große Sause durchzusetzen. Das ging ja weiter. Das haben Nationalsozialisten gemacht, Stichwort Olympische Spiele Berlin 36. Mhm. Das haben die ganzen totalitären Herrscher im Ostblock gemacht. Wir wissen ja, dass, sei es Sowjetunion oder DDR, dass die enorm investiert haben in den Sport, bis hin auch Dopingfabriken und die völlige Zurichtung der Sportlerin als Maschinen des Erfolgs, um die Überlegenheit des eigenen Systems zu dokumentieren. Also das hat eine lange Vorgeschichte. Es ist aber so, glaube ich, dass es nicht wirklich ein Wir-Gefühl langfristig etabliert, sondern ich glaube, das sind kurze Momente einer Ekstase. Und das Typische für eine Ekstase ist ja, dass sie dann wieder zu Asche wird, dass sie, wenn sie einmal verbrannt ist, eigentlich nicht nachhaltig ist. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch daran erkennen, wenn man das Fantum bei den Nationalmannschaften vergleicht mit dem Fantum bei den Vereinen. Also wer für einen Club in der zweiten oder dritten Liga brennt, der ist tatsächlich unabhängig von irgendwelchen Leistungsparametern Fan seines oder ihres Clubs. Und das hat, glaube ich, das ist auf einer anderen Tiefe. Da würde ich tatsächlich behaupten, das ist tiefer, das prägt den Alltag und das Leben der Menschen viel mehr als dieses Feuerwerk des nationalistischen Überschwangs bei Großereignissen.
Gerade das Letzte, was Sie gesagt haben, werden Anhänger des 1. FC Saarbrücken auch, glaube ich, sehr nachvollziehen können. Wenn wir noch über die nationalistische Vereinnahmung sprechen, Sie schreiben ja im Buch auch, es kann auch ein positiver Beitrag zur Erinnerungskultur zum Beispiel in Deutschland sein. Zum Beispiel die Fußball-WM 1954, aber auch 1985, Sie haben es schon angedeutet eben, als Boris Becker triumphierte. Also es kann auch eine positive Wirkung haben.
Genau, also ein sehr schönes Beispiel, um kurz zum Baseball zurückzukommen, ist, es gibt den Jackie Robinson-Tag, da tragen alle Spieler die Nummer 42 und an diesem Tag wird daran erinnert, dass mit Jackie Robinson zum ersten Mal ein schwarzer Spieler in die Liga aufgenommen wurde und das ist tatsächlich ein gemeinsamer Akt, also so wie Martin Luther King Day, an dem man sich erinnert, wie schlimm früher der institutionalisierter Rassismus war und dass man doch als Gesellschaft gewisse Fortschritte gemacht hat. Noch immer noch weit entfernt ist von einer wirklichen Gleichheit, aber es hat Fortschritte gegeben. Und insofern dient der Sport ja auch manchmal, solche Markierungen zu setzen. Man merkt das ja auch, dass immer wieder Spieler angesetzt werden, die tatsächlich dann bestimmte Antagonismen überwinden sollen, also bestimmte Freundschaftsspiele, wie sie auch geheißen werden, um zu zeigen, über den Sport will man nicht nur die Konfrontation schüren, sondern tatsächlich auch eine Umarmung unterstützen.
Könnte man ja sagen, je fragmentierter so eine Gesellschaft ist, desto wichtiger ist, wenn sie dann bei solchen Gelegenheiten eine gemeinsame Erzählung hat und sich auch an dieser gemeinsamen Erzählung erfreut.
Ja, wobei das mit der gemeinsamen Erzählung ist natürlich insofern schwierig, weil eine Erzählung ja eine gewisse Dauer hat. Und ich glaube, das Problem bei Großereignissen ist, dass sie ja tatsächlich viel zu kurzfristig sind und nicht, das ist ja auch das ökonomische Problem, fast jeder Veranstalter oder jedes Veranstaltungsland bleibt ja auf unglaublichen Schulden dann sitzen. Es gibt eher danach, wie bei einer Feier, bei der man zu viel getrunken hat, gibt es eher einen Kater, als dass es tatsächlich eine Erzählung gibt, an der man sich dann weiterhin orientieren kann oder die einen tragen kann.
Würden Sie sagen, das war 2006 bei uns im Land so, das mit dem Kater auch?
Ja, also natürlich gibt es ein paar Wochen mehr Euphorie, aber im Endeffekt ist es natürlich schon etwas, was vergeht. Und anders, glaube ich, ist es tatsächlich bei dieser Energie, die dann die Menschen erfasst, wenn sie selber beteiligt sind. Eigentlich ist es ganz eindeutig das Primat des Demokratischen gegenüber des Despotischen. Also wenn etwas von oben herab organisiert ist, dann beteiligt man sich vielleicht eine Zeit lang emotional, aber man ist ja nicht Mitwirkender, was wir vorhin besprochen haben. Mhm. Wenn das von unten kommt, wenn das selbst organisiert basisdemokratisch ist, wie die meisten Fans, dann hat man ja viel, viel mehr auch Mitwirkung. Das heißt, man ist tatsächlich ermächtigt durch diese Beteiligung und das hat viel mehr Tiefenwirkung.
Fragen an den Autor. Heute ist unser Gast Ilija Trojanow. Sein Buch trägt den Titel Fans, von den Höhen und Tiefen sportlicher Leidenschaft. Wir hören eine nächste Frage.
Diejenigen, die sich schlecht verhalten, sind ja in der Minderheit. Aber gestern passierte Folgendes am Stuttgarter Bahnhof. Der Zug nach Mannheim musste gestoppt werden, weil Fußballfans ihn dermaßen zugemüllt hatten, dass ein weiterer Einsatz des Zuges nicht möglich war. In den Zügen sah es aus wie auf einem Müllplatz. Und die Frage ist, wie kann man Fans in die Richtung lenken, dass sie trotz ihrer Begeisterung nicht ihre Umgebung in unerträglicher Weise belasten und belästigen?
Bitteschön.
Ja, ich habe natürlich da auch keine Lösung, außer darauf hinzuweisen, dass die Einstellung, dass man auf das Gemeinwohl achtet und die Einstellung, dass man in einer mitmenschlichen Solidarität sich so verhält, dass es anderen nicht schadet, ist, würde ich sagen, bei uns eh am Abnehmen. Das heißt, ich würde sagen, das ist Ausdruck einer größeren Malaise. Das hat natürlich etwas damit zu tun, Sie haben es ja selber gesagt vorhin, wir leben in sehr atomisierten Zeiten, es gibt einen starken Individualismus. Dieses System hat ja die Parole ausgegeben, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Es gibt einfach zu wenig, und da würde ich anfangen schon in der Kindheit und in der Jugend, zu wenig Mechanismen, bei denen wir den Menschen vermitteln, dass keiner eine einsame Insel ist, sondern im Gegenteil, dass wir nur als Gesellschaft florieren, wenn wir einen Gemeinsinn entwickeln. Und zu dem gehört natürlich auch Rücksicht auf die anderen. Und eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass man den eigenen Müll selber wegräumt. Aber auch das ist ja Teil unserer Gesellschaft. Alles bei allem ruft man ja nach irgendjemandem. Also wenn es irgendein Problem gibt, ruft man nach dem Staat oder nach der Polizei oder sonst irgendetwas. Dieses Gefühl der Eigenverantwortung. Damit sollte es ja beginnen, Das nimmt auch ganz, ganz stark ab in meiner Wahrnehmung, nicht nur bei den Fans. Bei den Fans gibt es natürlich das Problem, das hat ja Canetti sehr gut in Masse und Macht beschrieben, dass sie natürlich irgendwann mal aufgrund ihrer Meutestruktur eigene Gesetze dann dem Alltag aufstülpen. Sie können dann tun und lassen, was sie wollen. Sie werden quasi, wir sind unser eigener Staat und das sind unsere Regeln. Mhm. Und wem es nicht passt, der soll aus dem Weg gehen. Mhm. Das ist ein typisches Moment bei einer Meute. Und deswegen ist es ja so gefährlich, wenn Leute sozusagen nach einer relativ engen Ideologie, in diesem Fall eine nationalistische Unterstützung der eigenen Mannschaft, sich zusammenfinden und alles andere vergessen.
Meute, dazu passt auch diese Frage unseres Hörers Jan. Er schreibt, was reizt große Gruppen von Fans, insbesondere Ultragruppen, so sehr, dass sie manchmal sogar ziemlich üble Schmähgesänge in Richtung Gegner intonieren, um ihre eigene Mannschaft nach vorne zu bringen. Manche Spieler wechseln später das Trikot, selbst von Schalke zum BVB oder umgekehrt. Es gibt sogar Fußballfreunde, die Mitglieder beider Vereine gleichzeitig sind. Passt das auch zum Begriff Meute?
Also man muss sagen, es ist ja keineswegs so, dass Ultras und Hooligans ein und dasselbe ist. Das ist, wird oft aber als Synonym verwendet. Ultras sind einfach gut organisierte Fangruppen im Fußball, die ganz unterschiedlich sind in ihrer gesellschaftspolitischen Haltung. Da gibt es durchaus auch sehr progressive Gruppen, die sich einsetzen, zum Beispiel gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen andere Formen solchen Fehlverhaltens. Also insofern gibt es beides. Es gibt auch tatsächlich ganz viele Initiativen, die anderen die Hand reichen. Genauso wie es ganz schlimme Gruppen gibt, die rassistische Schmähgesänge von den Tribünen herabschmettern. Also es gibt einfach beides. Ich würde sagen, wir merken schon, egal über was wir reden, der Sport und die Fans sind ein Ausdruck unserer Gesellschaft, unserer Kultur, unserer Haltungen. Und das macht es ja so spannend.
Das kann ja einen Schritt weiter gehen, das Schmähen. Sie schreiben im Buch auch über Rassismus. Das ist international ein Problem in den Stadien. Sie schreiben, in Spanien und Italien verspotten Fans regelmäßig die schwarzen Spieler, meist der gegnerischen Mannschaft. Wo ist denn dieser Punkt, wo dann dieses Wir-Gefühl offenkundig irgendwie kippt in Richtung Chauvinismus?
Ich würde behaupten, dass die Fans diesen Chauvinismus ins Stadion tragen. Der entsteht nicht im Stadion, sondern der ist schon in ihnen drin. Das heißt, wir können jetzt nicht nur Rassismus bei den Fans bekämpfen, sondern wir müssen Rassismus generell in unserer Gesellschaft bekämpfen. Und das fängt ganz einfach damit an, dass wir jeden Politiker und jede Politikerin, die auf infame Weise sich desrespektierlich oder sogar verletzend, aggressiv gegen zum Beispiel Flüchtlinge äußert, da müssten wir sofort eigentlich sagen, das ist völlig inakzeptabel. Das ist eine Verunmenschlichung des Diskurses, das lassen wir uns nicht bieten. Also es beginnt sozusagen mit der Sprache. Wie reden wir über solche Menschen? Also mir wird regelmäßig schlecht, wenn Menschen, die alles verloren haben, die auf der Flucht sind, hier ankommen, dann von irgendwelchen Menschen, die nicht nachdenken wollen und sie instrumentalisieren wollen, verunglimpft werden. Also die Verunglimpfung eines anderen Menschen sollte generell ein Tabu sein. Und dann wird das, glaube ich, auch in den Stadien sich durchsetzen.
Das ist ja auch die Parallele möglicherweise zu vielen extremistischen Parteien und Politikern. Die bringen ja auch diese Erzählung. Man wähnt sich als Gruppe bedroht von den anderen und deswegen ist jedes Mittel recht, sich zur Wehr zu setzen. Besonders den anderen auch zu erniedrigen. Das ist also ein Muster dieser Erzählung.
Ja, wobei es, glaube ich, in der Politik zynisch instrumentalisiert wird. Ich glaube nicht, dass sie sich tatsächlich bedroht fühlen, weil wir ja wissen, dass in Deutschland zum Beispiel es dort am meisten solches Fehlverhalten gibt, wo es am wenigsten Flüchtlinge und Ausländer gibt. Also je weniger man das Fremde kennt, desto mehr fühlt man sich davon bedroht.
Wir hören eine nächste Frage.
Im Fußball haben wir Frauen- und Männer. Mannschaften. Beide werden unterschiedlich trainiert, beide werden unterschiedlich gefördert, beide haben unterschiedliche Anforderungen und auch die Bewertung ist unterschiedlich. Wie ist es jetzt bei Transmenschen? Werden die zukünftig auch entsprechend aufgenommen und werden die zugelassen in der Aufstellung von Mannschaften, die international spielen.
Ist natürlich kein Thema des Buches, ja. Aber Sie haben
möglicherweise... Genau, da kenne ich mich einfach auch nicht aus. Ich weiß nur, dass es ganz, ganz große Diskussionen gibt, vor allem in den USA, was natürlich sehr schwierig ist. Es gab in den USA bei Schwimmerinnen das Problem, dass wenn jemand vom männlichen Schwimmen herkommt und dann sich in seinem Gender anders definiert und dann beginnt sozusagen mit einer chemischen Behandlung und später sogar einer Operation sein Geschlecht zu wechseln, dass dieser Mensch dann, es gab mehrere Fälle, beim Frauenwettbewerb auf einmal von einem mittelmäßigen zu einem herausragenden Athleten, Athletin wurde. Worauf alle anderen dann natürlich das als extrem problematisch empfunden haben. Das heißt, da wird es, und ich kenne mich wirklich nicht aus, aber da wird es natürlich einen gesellschaftlichen Diskurs benötigen, um das so zu klären, dass den Rechten, den Menschenrechten, der einzelnen Person genauso genügt wird, wie auch den Menschenrechten aller anderen, die sagen, es muss natürlich eine gewisse Gerechtigkeit geben, weil manchmal, und das ist, muss man, glaube ich, auch von Sportart zu Sportart unterschiedlich betrachten, es manchmal einen solchen Wettbewerbsvorteil gibt, dass es eigentlich dann den Wettbewerb entstellt. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, etwas, was noch... Da brauchen wir noch Erfahrungen und Verhandlungen, das ist noch am Anfang.
Aber wenn man von dieser Genderfrage mal auf die Fankultur übergeht, ist Fankultur in allererster Linie eine Kultur des Machismus? So ist ja oft das Klischee. Ist der Sport, wie es im Buch heißt, so ein Museum traditioneller Formen der Männlichkeit? Diesen Satz habe ich mir rausgeschrieben.
Ja, also wir gehen ja ganz stark auf die Männlichkeit ein. Es gibt tatsächlich einen Teil der Fankultur, der dieser sogenannten toxischen Männlichkeit anhängt. Da würde ich sagen, wird im Stadion quasi eine Art Oase der konservativen oder sogar reaktionären Männlichkeit, das wird gepflegt, das wird gefeiert, das wird sogar gehuldigt. Aber auch da gibt es Entwicklungen. Also die Zahl der Frauen bei den Fußballfans nimmt zu. Auch bei den organisierten Gruppen sind Frauen aktiver in der letzten Zeit. Die Zahl auch der Zuschauer und Zuschauerinnen beim Frauenfußball nimmt zu. Also da gibt es eigentlich überall auch Gegenentwicklungen. Und es gibt natürlich auch Probleme, dass weiterhin die Funktionäre, die Verbände, die internationalen Organisationen von dem Patriarchat völlig durchherrscht sind. Das heißt, es immer wieder Konflikte gibt, weil sie Frauen sexuell, also auf ein sexuelles Abziehbild reduzieren. Wir hatten das ja beim Beachvolleyball Konflikte, wir hatten beim Turnen, da haben ja die deutschen Turnerinnen vorbildlich gesagt, wir ziehen nicht diese knappen Trikots an, sondern wir ziehen Leggings an. Also auch das ist etwas, was im Fluss ist. Und tatsächlich ist in den Fans das auch immer wieder ein Konflikt. Also es gibt solche, die das, glaube ich, deswegen Fans sind, weil sie dort in ihrem Verständnis noch Mann sein dürfen, während es auch andere gibt, die das völlig ablehnen.
Interessant ist ja auch, dass es immer noch nur sehr wenige Profifußballer gibt, die öffentlich sagen, ja, ich bin homosexuell. Und dabei ist die Stimmung in weiten Teilen der Gesellschaft ja da inzwischen eine ganz andere geworden. Also es ist sehr viel selbstverständlicher geworden.
Da muss ich aber die Fans in Schutz nehmen. Die Reportagen, die wir gelesen haben, genau zu dem Thema, deuten darauf hin, dass es erstmal ein Problem ist unter den Fußballern selber. Also ich erinnere mich an eine Aussage eines amerikanischen, also American Football, eines Eigentümers, der sagt, ich kann das nicht machen, weil mir die ganzen Spieler dann Ärger machen. Das will ich sozusagen nicht haben als Unruhe Herd in meiner Mannschaft.
Was heißt Ärger machen, dass die anderen Spieler das nicht akzeptieren?
Genau. Ja, ganz genau. Also da war die Annahme, ob das stimmt, ist natürlich eine andere Frage. Aber die Annahme war, da gibt es so viel Ablehnung unter den Spielern, dass es quasi schlecht ist für die Mannschaft. Ich, nach meinem Dafürhalten, sind, glaube ich, viele Fans da ziemlich entspannt. Wobei es wiederum ja große Unterschiede zwischen den Sportarten gibt. Also ich bin sicher, wenn jetzt im Tennis, wenn jetzt einer der großen Tennisspieler das sagen würde, wir wissen ja, dass bei den Frauen-Tennisspielerinnen, also angefangen mit Billie Jean King und dann Navratilova und viele andere, das relativ früh dann akzeptiert wurde. In anderen Sportarten, wie im Fußball, ist es noch sehr rückständig.
Eine nächste Frage.
Wie sieht es bei der EM 2024 mit Hooligans aus? Welche Nationalmannschaften gelten da als riskant?
Also da schlage ich dem Herrn vor, dass er sich bei der Polizei erkundigt. Die machen irgendwelche Risikoanalysen. Ich hab wirklich keine Ahnung.
Ich habe einen Artikel gelesen, der also zumindest behauptet hat, dass das Problem der Hooligans bei so einer EM weniger dominant ist, als das bei anderen Wettbewerben ist mit Vereinsmannschaften. Aber da weiß ich nicht, welche Belege es dafür gibt. Offenbar ist das Hooligan-Problem bei so einer EM nicht so stark, weil auch das Publikum sich ein bisschen anders zusammensetzt.
Yeah, yeah. Wobei man ja auch nochmal sagen müsste, die wirklich schlimmen Katastrophen, also zum Beispiel im Heysel-Stadion, also als es dann Dutzende von Toten gab, wenn man sich das genau analysiert, die Analyse danach, woran es gelegen hat, dann sieht man oft, dass es Fehler waren bei den Veranstaltern, bei den Verantwortlichen, teilweise auch bei der Polizei und bei der die architektonischen Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist auch oft so, dass es ein Gesamtpaket gibt von unterschiedlichen Fehlern, die dann zu einer wirklichen Katastrophe führen.
Ist es das Brüsseler Beispiel aus 1985, genau, das Sie ansprechen? Genau. Also Juventus-Turin gegen Liverpool, da kam es zu intenser Gewalt, Massenpanik, 39 Menschen gestorben damals.
Ja, genau das meine ich, ja.
Dann hören wir an die nächste Frage.
Sie kennen wohl die Kernaussagen, gib dem Volk Brot und Spiele. Und die Kernaussage, nur spielend lernt man gerne und gut. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Also das Buch beginnt ja mit einer Erinnerung, wie ich in einem englischen Internat bin in Kenia und wir jeden Nachmittag Sport hatten, stundenlang. Und der Sport war genauso wichtig wie der Unterricht am Vormittag. Und ich beschreibe das ziemlich detailliert, um genau das zu zeigen, dass im Spielerischen sich vieles auch vermittelt hat an sozialem Sinn, an Strategie, Technik, Miteinander und so weiter und so fort. Also viele, im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, viele meiner Prägungen, meiner Eigenschaften wurden nicht nur vormittags im Unterricht, sondern genauso sehr nachmittags beim Sport geformt. Und insofern würde ich sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich, ehrlich gesagt, bemitleide ich Kinder, die überhaupt keinen Sport machen, weil das etwas ist, was als Lernprozess, als Erkenntnis und dann auch als lebenslange Begleitung. Es ist so, dass wir ja in der letzten Stunde sehr viel über das Soziale geredet haben. Eines der wirklich wunderbaren Sachen ist, wenn man sich als Sportlerin, Sportler in einen Verein hineinbegibt. Und es ist jetzt egal, wie die Mischung ist zwischen selber sporteln und nur Fan sein. Aber man findet da tatsächlich eine soziale Aufnahme, die unglaublich beglückend ist, weil sie gegen Tendenzen der Vereinsamung in unserer Gesellschaft eine Art Heilmittel ist. Also insofern, ich würde sagen, ja, spielerisch lernt man viel über sich selber und man lernt auch sehr viel über den Menschen als Gruppe, als Gemeinschaft.
Eine nächste Frage.
Was halten Sie von dieser Politisierung des Fußballs?
Naja, wer wird Sie jetzt nicht überraschen, nach dem, was ich gesagt habe, dass ich davon natürlich überhaupt nichts halte. Es ist eigentlich immer eine Instrumentalisierung im Sinne der Herrschaft. Es ist auch relativ absurd, wenn dann irgendwelche Premierminister oder irgendwelche Präsidentinnen sich dann schmücken mit dem Erfolg der Mannschaft, so als hätten sie selber gekickt. Es ist ja extrem selten so, dass die Investition unmittelbar, die man in irgendeinem Budget jetzt der Förderung der eigenen Mannschaft zugeteilt hat, dass die entscheidend ist für den Erfolg. Wir haben ja gesehen, Ungarn, Orbán hat das zu einem Kernprojekt seiner Herrschaft gemacht. Die Ungarn haben unglaublich viel investiert in Fußball und sind immer noch zweitklassig. Also man kann da ja nicht ganz simpel sagen, mehr Geld, ergo mehr Erfolg, mehr politische Unterstützung, ergo werden wir Europameister.
Wie fanden Sie diese Politisierung, als das Nationalteam dann mit dieser Binde aufgetreten ist und dann den Kataris demonstrieren wollten, wie eine andere Gesellschaft aussehen könnte, von einer höheren Warte aus gefühlt? Das ist ja auch eine Form der Politisierung gewesen.
Ja, davon halte ich überhaupt nichts, weil ich glaube, wir leiden darunter, dass wir nicht mehr politisch tätig sind, sondern nur noch symbolpolitisch. Das heißt, die Leute glauben tatsächlich, wenn sie irgendeine Binde tragen oder irgendeinen Brief oder einen Aufruf unterzeichnen, dass das ein politischer Akt ist. Ist es nicht. Ein politischer Akt wäre es gewesen, dem Unrechtsstaat Katar die Weltmeisterschaft zu entziehen, beziehungsweise sich nicht erst davon bestechen zu lassen. Sich zuerst bestechen lassen, dann in einem Land zu sein, in dem mehrere tausend Arbeiter, die unglaublich ausgebeutet werden, ums Leben kamen, weil es keine richtigen Arbeitsschutzmaßnahmen gibt. Und dann zu denken, all das könne man kompensieren, indem man mit einer Binde aufläuft, ist gelinde gesagt lächerlich.
Schauen wir nach vorne. Wird das Sportgroßereignis, die Fankultur angesichts der gesellschaftlichen und medialen Veränderungen denn diese Bedeutung behalten? Also Stichwort Kommerzialisierung, wir haben es heute mit Stars zu tun, die Millionen verdienen und dann auch noch Steuern hinterziehen. Wird das auf kurz oder lang nicht doch das Verhältnis der Fans zu diesen Spielern und Sportarten und Großereignissen verändern?
Ja, das sehen wir jetzt schon. Es gibt ein Erstarken der kleineren Ligen. Die zweite Bundesliga sehr stark. Es gibt auch in anderen Ländern tatsächlich, ich habe neulich eine Reportage gelesen über Oxford United, ich glaube vierte Liga oder so, viele Zuschauer und Zuschauerinnen mit einer großen lokalen Bindung. Sie haben ja vorhin selber Saarbrücken als Beispiel genannt. Ich glaube, das wird zunehmen, genauso wie die Idee Europa der Region stärker wird. Also die Menschen, die tatsächlich, glaube ich, nach einem Heimatgefühl suchen, suchen das nicht in der abstrakten Ideologie des Nationalstaatlichen, sondern tatsächlich vor Ort. Dort, wo sie sich auskennen, wo sie leben, wo sie fühlen, wo sie auch mitwirken. Und das finde ich ist eigentlich eine schöne Entwicklung. Also weg von diesen Mega-Events, die überwiegend medial aufgeplustert werden, hin zu dem Lokalen und Regionalen.
Und man möchte ja auch offenbar, dass das Idol auch für Werte steht.
Genau, also ich werde das nie vergessen, mein Verein, also Eintracht Frankfurt, wir hatten ja Kolo Muani, einen Superspieler, der aber unbedingt irgendwie unglaublich viel Geld wollte und zu Paris Saint-Germain. Und dann haben die Ultras einen Superbanner beim nächsten Heimspiel entrollt. Geld verdirbt nicht den Charakter, Geld zeigt, was für einen du hast. Und das fand ich richtig toll, dass man sagt, wir erwarten von den Leuten nicht nur, dass sie Tore schießen, sondern wir erwarten, dass sie nicht auf primitive, brutale Weise so gierig sind wie manche von uns, sondern dass es irgendetwas gibt, was neben Profit und neben Geldgier noch an Wertigkeit existiert. Eine gewisse Treue, eine gewisse Bindung, eine gewisse Ethik, eine gewisse Moral. Und das, da haben Sie völlig recht, das fordern Fans immer wieder ein.
Fehlen die Fans, fällt die Arena des Sports in sich zusammen, ist ein Satz aus dem Buch. Und das Buch nimmt seinen Anfang in der Pandemie, als uns allen aufgefallen ist, dass diese Spiele gar nicht funktionieren ohne Fans. Also ohne Fans wird es auch in Zukunft nicht gehen, oder?
Nein. Also ohne Fans kann man das Ganze vergessen. Da können ja Roboter gegeneinander spielen und die Zuschauer bestehen aus künstlicher Intelligenz und applaudieren brav.
Und dann spielt die künstliche Intelligenz dann immer ein Jubeln dann ein. Wir haben während Corona gemerkt, dass es nicht so richtig gut funktioniert. Zum Schluss dann doch noch die Frage, werden Sie vielleicht dann doch noch jetzt zur EM zuschalten und schwach werden oder bleiben Sie eisern und gucken sich die WM überhaupt nicht an?
Naja, jeder, der versucht, von Süßigkeiten wegzukommen oder mit dem Rauchen aufzuhören, weiß, es ist eine schwierige Aufgabe und man weiß nie, wie es ausgehen wird.
Dankeschön, Ilija Trojanow. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und schöne Grüße. Gerne. Fans von den Höhen und Tiefen, sportliche Leidenschaft ist der Titel des Buches von Ilija Trojanow und Klaus Zeiringer. S. Fischer, 272 Seiten, kosten 26 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Rudolf Müller aus Saarbrücken, an Stefan Deves aus Nalbach und an Jutta Veit aus Schiffweiler. Kommende Woche ist mein Gast der Soziologe Heinz Bude. Abschied von den Boomern ist der Titel des Buches, mit dem er dieses Jahr für viel Furore gesorgt hat. Er schreibt, die Babyboomer, die gehen in Rente. Sie verbindet das Gefühl, dass es zu viele von ihnen gibt. Das spüren sie schon in überfüllten Klassenzimmern und später auf dem Arbeitsmarkt. Welche Haltung resultiert daraus und wie gehen wir damit um? Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung Fragen an den Autor. Jeden Sonntag neu in der ARD Audiothek Gespräche mit Autorinnen und Autoren über aktuelle Sachbücher. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, können Sie uns dort auch abonnieren. Und Sie können sich schon im Laufe der Woche an der kommenden Sendung beteiligen mit Ihren Fragen unter WhatsApp 0681 65 100, gerne auch eine Sprachnachricht oder via E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir das aktuelle Buch dreimal. Informationen zu den kommenden Sendungen auf sr2.de und in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen ARD-Audiothekstipp für Sie, passend zur EM.
Ich bin Martin Roschitz und ich erzähle die andere Geschichte der WM 2014.
Das war keine so einfache Zeit für mich.
Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Mensch, ist das Tor, aber in 100 Jahren ist auch egal.
Was hat der Titel mit seinen Helden gemacht?
Ich konnte nicht schlafen die ganze Nacht.
Es geht um kurzes Glück.
Das hätte ich so nie erwartet.
Und die letzten Geheimnisse.
Hört euch den Podcast an. Wir Weltmeister, jetzt mit allen Folgen in der ARD Audiothek.